Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet.
Im Internet
unter www.citychurch.de.
Johannes Evangelium, Kapitel 17. Nachdem Jesus das gesagt hatte, blickte er zum Himmel auf und betete: Vater, die Stunde ist gekommen. Offenbare die Herrlichkeit deines Sohnes, damit auch der Sohn deine Herrlichkeit offenbar machen kann. Du hast ihm die Macht über alle Menschen anvertraut, damit er denen, die du ihm gegeben hast, ewiges Leben schenkt. Das ewige Leben bedeutet ja, dich zu erkennen, den einzig wahren Gott und Jesus Christus, den du in die Welt gesandt hast. Ich habe deine Herrlichkeit hier auf der Erde sichtbar gemacht. Ich habe das Werk vollendet, das du mir aufgetragen hast. Vater, gib mir erneut die Herrlichkeit, die ich schon vor Erschaffung der Welt bei dir hatte. Ich habe dich den Menschen bekannt gemacht, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie gehörten schon immer dir und du hast sie mir gegeben. Sie haben sich nach deinem Wort gerichtet. Sie wissen jetzt, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir kommt. Denn ich habe ihnen das weitergegeben, was du mir gesagt hast. Und sie haben es angenommen und erkannt, dass ich wirklich von dir gekommen bin. Sie glauben auch daran, dass du mich gesandt hast. Für sie bitte ich. Ich bitte nicht für die Welt, sondern für die, die du mir gegeben hast, denn sie gehören dir. Alles, was mir gehört, gehört auch dir. Und was dir gehört, gehört auch mir. Durch sie wird meine Herrlichkeit offenbar. Bald bin ich nicht mehr in der Welt. Ich komme ja zu dir, Vater, du heiliger Gott. Sie aber sind noch in der Welt. Bewahre sie durch die Macht, die du mir gegeben hast. Die Macht deines Namens, damit sie eins sind, so wie wir. Solange ich bei ihnen war, habe ich sie durch die Macht deines Namens bewahrt. Ich habe über sie gewacht, dass nicht einer von ihnen verloren ging, außer dem, der den Weg des Verderbens gegangen ist, so wie es die Schrift vorausgesagt hat. Doch jetzt komme ich zu dir. Aber dies wollte ich sagen, solange ich noch hier in der Welt bin, damit sie ganz von meiner Freude erfüllt sind. Ich habe ihnen dein Wort weitergegeben und nun hasst sie die Welt, denn sie gehören nicht zu ihr, so wenig wie ich zur Welt gehöre. Ich bitte dich nicht darum, sie aus der Welt wegzunehmen, aber ich bitte dich, sie vor dem Bösen zu bewahren. Sie gehören genauso wenig zur Welt wie ich. Führe sie durch die Wahrheit ganz auf deine Seite. Dein Wort ist Wahrheit. So wie du mich in die Welt gesandt hast, habe auch ich sie in die Welt gesandt. Und für sie gebe ich mich dir hin, damit auch sie durch die Wahrheit dir hingegeben sind. Ich bitte aber nicht nur für sie, sondern auch für die Menschen, die durch ihr Wort an mich glauben werden. Ich bete, dass sie alle eins sind, und zwar so, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen sie in uns eins sein. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Ich habe ihnen die Herrlichkeit geschenkt, die du mir gegeben hast, damit sie eins sind, so wie wir eins sind, ich in ihnen und du in mir, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt und sie geliebt hast, so wie ich von dir geliebt bin. Vater, ich möchte, dass alle, die du mir gegeben hast, dort bei mir sind, wo ich bin. Sie sollen nämlich alle meine Herrlichkeit sehen können, die du mir gegeben hast, weil du mich liebtest schon vor der Erschaffung der Welt. Gerechter Vater, die Welt kennt dich nicht, aber ich kenne dich, und diese hier haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Ich habe ihnen deinen Namen bekannt gemacht und werde das auch weiterhin tun. Ich tue das, damit die Liebe, die du zu mir hast, auch sie erfüllt und ich selbst in ihnen bin.
Der Text ist so intensiv, dass man ihn wahrscheinlich beim ersten Mal hören gar nicht ganz aufnehmen kann. Und werde nachher ein bisschen was zu dem Text sagen, aber ihm auch nicht gerecht werden, in dem, was alles in diesem Gebet Jesu drinsteckt. Aber zuerst mal zu der Frage, die uns heute beschäftigt. Ich finde, jedenfalls als ich angefangen habe, mich vorzubereiten, dachte ich, dass das die schwierigste Frage ist, die heutige Frage. Ich lese mal zwei vor, anonym gestellt, die aber so ein bisschen in die gleiche Richtung gehen. Da sagt jemand: Jesus hat sich seit 2000 Jahren nicht mehr auf diesen Planeten blicken lassen. Er hat aber versprochen, dass er bald wiederkehrt. Bis dahin sollten, nach seinen Worten, die Menschen draußen in der Welt, und jetzt kommt ein Zitat aus dem, was wir gerade gehört haben, erkennen, dass ihr, also seine Nachfolger in Klammern, meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Nur, die christliche Kirche ist gespalten wie nie. Von Liebe hat man in den letzten Jahrhunderten wenig gesehen, ganz zu schweigen von Kreuzzügen, Zwangstaufen, Martyrium. Christen gegen Christen in Klammern. Also doch alles Humbug? Fragezeichen. Sehr gute Frage. Und eine, die nicht ganz gleich ist, sondern ein bisschen in eine ähnliche Richtung geht. Mir fällt das Glauben in der Hinsicht sehr schwer, weil es etwas Abstraktes ist und es einfach nur sehr, sehr selten, vor 2000 Jahren das letzte Mal, etwas zum Anfassen, zu sehen oder zu hören gibt. Also ich fasse mal zusammen, wie ich diese Fragen verstanden habe und wie ich dann zu der Frage komme, um die ich mich heute drehe. Die Story um Jesus, auf die sich der christliche Glaube aufbaut, die ist 2000 Jahre her. Die Story ist nach Jesus mit der Kirche weitergegangen. Das war ja auch die Idee. Nur die Story der Kirche macht das Glauben nicht immer leicht. Kirche müsste Glaube anfassbar machen. So wie Jesus anfassbar war, müsste die Kirche den Glauben anfassbar machen. Aber oft bleibt es A, nur ein abstraktes Gedankengebäude. Und B, wenn du dann die Kirche anfasst, dann ist das, was du in die Hand bekommst, nicht immer so klasse gewesen. Und auch heute noch nicht immer. So in etwa habe ich diese beiden Fragen verstanden und dann diese Frage daraus formuliert. Wie kann man nach 2000 Jahren Kirchengeschichte immer noch glauben, dass Gott die Story in der Hand hat? Oder dass es Gottes Story ist? Dass es überhaupt eine Story Gottes auf dieser Welt gibt? So, die Frage ist wirklich gut und sau wichtig. Und ich mag sie irgendwie. Am Anfang dachte ich, boah, das ist die schwierigste Frage, aber mittlerweile mag ich sie, weil eigentlich rede ich auch ganz gerne über die Kirche. Eins vorweg, wenn ich heute Kirche sage, dann meine ich nicht die anderen. Ja, es ist ja relativ leicht für eine Kirche, die 6 Jahre alt ist, über die 2000 Jahre Kirchengeschichte zu reden. Ne? Das fällt einem ja nicht so schwer, es waren ja immer die anderen. Aber ich meine, wenn ich heute Kirche sage, meine ich alle, die Kirche als Ganze. Ich meine die weltweite Menge der Christen, zu welcher Denomination oder Konfession sie auch gehören oder gehört haben. Die weltweite Menge der Christen seit den letzten 2000 Jahren. Wenn ich Kirche sage, meine ich also auch mich. Und ich meine auch dich, wenn du freiwillig hier bist und dich Christ nennst. So, das also zu dem, wenn ich heute das Wörtchen Kirche benutze. Und jetzt werde ich mich erstmal sozusagen dem ersten Teil dieser Frage zuwenden, das Thema damit sozusagen ein bisschen einleiten, nämlich der Frage dieses Zeitraums, 2000 Jahre. Vor 2000 Jahren tritt ein Mann namens Jesus von Nazareth eine Bewegung los, die die Welt verändern soll, die das Reich Gottes auf Erden bringt und gründet, die Himmel und Erde versöhnt. Und dieser Mann sagt, I'll be back. Ich komme wieder. Und zwar, um die Story abzuschließen, um den Himmel total auf die Erde zu bringen und das Ganze auch noch bald. So. Und die erste Frage ist, okay, Jesus, was verstehst du unter bald? Was heißt hier bald? Ich lese mal nur mal eins seiner Zitate vor, eins seiner Worte, Matthäus 16, 28. Ich sage euch, einige von denen, die hier stehen, werden nicht sterben, bis sie den Menschensohn, damit meint er sich, in seiner Königsherrschaft kommen sehen. Einige von euch werden nicht sterben. Das hört sich ja schon nach bald an. Zu seiner Ehrenrettung muss man sagen, er hat auch an anderer Stelle mal gesagt, dass er nicht weiß, wann dieser Zeitpunkt ist, dass das niemand weiß als Gott allein. Nur, wir schreiben heute das Jahr 2009. Ich gehe stark davon aus, dass die damals anwesend waren und die nicht sterben sollten, bevor er wiederkommt, mittlerweile zu Staub zerfallen sind. Und wenn wir nichts verpasst haben, ja, ist er noch nicht da. Was machen wir mit so einem langen Zeitraum? Alles doch nur Humbug. Hat Jesus sich geirrt, könnte man sich fragen. Und wenn er sich geirrt hat an dieser Stelle, wo hat er sich noch geirrt? Das macht diesen Zweifel aus, ne? Diese Skepsis. Es gibt im Großen und Ganzen 3 Möglichkeiten, die ich sehe, wie man mit diesem Problem umgehen kann. Man kann sagen, ja, Jesus hat sich geirrt. Ganz offensichtlich, er war ein Mensch, Irren ist menschlich. Die positive Variante davon ist, das heißt nicht zwangsläufig, dass er nicht Sohn Gottes war, sondern er hat quasi seine Allwissenheit im Himmel zurückgelassen und an dieser Stelle hat er sich tatsächlich geirrt. Oder die harte Variante, natürlich hat sich Jesus geirrt, weil er nicht der war, der er zu sein glaubt. Er war Mensch wie wir. Menschen irren sich. Also vergiss auch den Rest von dem, was er sagte, 2000 Jahre Kirchengeschichte beweisen oder 2000 Jahre, überhaupt vergangene Jahre beweisen, Humbug. Wäre die erste Variante. Die zweite wäre, nein, Jesus hat sich nicht geirrt, er hat nur was ganz anderes gemeint. Gott, wenn Gott bald sagt, dann meint er was anderes als wir, so ungefähr. Also, das ist mit meiner Tochter tatsächlich lange Zeit so gewesen. Wir hatten immer Diskussionen darüber, was es bedeutet, wenn ich sage gleich. Also meine Tochter kommt zu mir und sagt, machst du das und das? Und ich sage, ja, mache ich gleich. Das heißt für mich, ich mache es später. Nicht ewig später, aber nicht jetzt, sondern eben gleich. Ihr gleich bedeutet mehr, vielleicht ist das im Fränkischen, ich weiß es nicht, hat sie ja im Kindergarten wenn ich es gleich mache, dann mache ich es jetzt. Ja, ich mache es gleich, jetzt. So. Wir haben uns dann geeinigt, dass sie immer fragt, meinst du dein gleich oder mein gleich? So, also, vielleicht könnte das so sein. Meint Gott sein gleich oder unser gleich? Ist Gottes gleich ein anderes? Also, natürlich muss man da mit solchen Versen hier noch umgehen. Manche sagen dann vielleicht, naja, wenn hier steht, einige werden nicht sterben, das ist irgendwie eher im übertragenen Sinne gemeint. Oder dieses Kommen des Menschensohns in seiner Königsherrschaft, was er hier ankündigt, ne? Damit meinte er nicht das Wiederkommen am Ende der Zeiten, sondern damit meinte er ein Ereignis, was tatsächlich bei Matthäus kurz darauf stattfindet, die sogenannte Verklärung, wo Jesus einigen seiner Jünger, ja, ich sag mal, in einer sehr fremden Form, leuchtend hell, mehr göttlich als menschlich erscheint, so begegnet, mit viel Licht und allem. Er meinte eigentlich das. Mich überzeugt diese Variante, dass Jesus eigentlich was anderes meinte, nicht, weil irgendwie der komische Beigeschmack bleibt, dass er dann manchmal aber wirklich großes Geschick hatte, die Dinge so zu sagen, dass man ihn garantiert missversteht. Ne? Das gefällt mir nicht daran, dass Jesus sich ausgedrückt hat und schon wusste, sie werden es missverstehen, aber ich sage es trotzdem so. Die dritte Variante wäre, ja, Jesus dachte wirklich an einen kürzeren Zeitraum, aber Gottes Story ist eine dynamische. Gottes Story ist eine dynamische. Sie läuft nicht nach einem festen Zeitplan ab. Die Story ändert flexibel ihren Lauf. Jesus weiß das und deswegen sagt er, dass niemand den Zeitpunkt kennt. Und so, also diese Lösung. Gottes Story ist eine dynamische. Gott ist kein Statiker, sondern ein Künstler. Ich weiß, Statiker können auch Künstler sein, aber ja, also Gott ist nicht statisch. Gott ist kein Uhrwerk, was so abläuft, sondern ein Regisseur einer Geschichte. Und diese Geschichte ist flexibel. Diese Geschichte ist einfach noch nicht an dem Punkt, wo der Regisseur das Gefühl hat, jetzt könnten wir zum letzten Kapitel kommen. So kenne ich übrigens Gott, so erlebe ich ihn auch im Alten Testament, wenn man die Geschichte dort liest. Er zieht nicht einfach sein Ding durch, sondern bei ihm gibt es sowas wie Geduld und Flexibilität. Und in Gottes Story spielt auch der Mensch eine Rolle, eine nicht unbedeutende Rolle. Es gibt da eine dynamische Interaktion zwischen dem, was Gott in der Welt tut und zwischen dem, was der Mensch in der Welt tut. Und naja, der Mensch bringt zeitweise die Geschichte nicht so richtig nach vorne. Der menschliche Beitrag zur Geschichte ist weitgehend ein blutiger Beitrag. Der menschliche Beitrag ist einer, der aus einer Liebesgeschichte zwischen Gott und Mensch einen Horrorstreifen macht. Der menschliche Beitrag ist gewichtig, ja, in einer Form, wo man sich manchmal nicht bedanken kann. So. Und Gott findet vielleicht offensichtlich, dass die Story wirklich noch nicht das ist, was sie werden soll. Gottes Story als dynamisch gedacht. Sie braucht offensichtlich noch Zeit. Zum Glück braucht sie noch Zeit. Vielleicht nochmal 2000 Jahre. Diese Variante ist die, die mir am nächsten kommt. Dem, wie ich Gott kenne und wie ich Jesus verstehe. So. Und jetzt waren wir auch eben schon bei der Rolle des Menschen in dieser Geschichte. Und ich dachte beim Vorbereiten, vielleicht ist es tatsächlich so, dass wir, die Kirche, hier und da die Story aufgehalten haben. Könnte das sein? Konkreter, also wir sind bei der Rolle des Menschen, konkreter bei der Rolle des Menschen, der Gott kennt, bei seinem Bodenpersonal, bei der Kirche, die seine Story auf der Welt vorwärts bringen soll. Und jetzt schauen wir uns vorher einen Clip an. Der betrachtet das Ganze ein bisschen aus der humorvollen Richtung. Er zeigt ein bisschen, was Menschen heute, 2000 Jahre nach Christus, über Kirche denken. Und er hat trotzdem am Schluss eine ganz nette Wendung.
Wir gehen nie in die Kirche und jetzt treffen wir hier in einem Fischladen. Das ist doch wirklich peinlich.
Wieso? Das ist doch kein Nudistenfischladen.
Doc, Carrie!
Hey!
Sieh mal, wer da ist! Na, wie geht's Ihnen?
Sehr gut,
danke. Cooler Jogginganzug, was liegt an? Wrestling mit dem Teufel?
Finden Sie den Teufel witzig, Doug?
Oh, nein, ich meine...
Das war nur Witze! Ich war damals schon bei den herzallerliebsten Schwestern als Klassenclown bekannt.
Oh, Sie haben es aber immer noch drauf. Schön, ja, Sie zu sehen.
Ganz meine Danke. Frage, weil ich Sie natürlich gern mal wieder in der Kirche sehen würde.
Ja, absolut, richtig, das sollten wir irgendwann mal wieder
Zweifel,
ja.
Wie wär's diesen Sonntag?
Ich würde mich sehr freuen.
Nein, nicht nochmal umdrehen. Zeit für die Kirche, Zeit fürs Hosianna.
Ich werde dir nie verzeihen, dass du uns das eingebrockt hast, nur weil du deine fette große Klappe nicht halten kannst.
Auf geht's, Mama.
Nein, ich will da nicht hin. Nimm jemand anders mit, hol dir eine Nutte und zieh sie an wie mich.
Das mache ich, wenn du mal nicht zu Hause bist, aber nicht am Tag des Herrn. Ganz ehrlich, Carrie, ich find's gut, dass wir ihm über den Weg gelaufen sind und dass wir uns entschlossen haben, mal wieder in die Kirche zu gehen. Überleg doch mal, wie toll das sein wird, eines Tages wenige Seite an Seite mit unseren Kindern zur Kirche gehen. Der kleine Duck wird mit seinen Sommersprossen dastehen und fordert, fehlt ihm ein kleiner Pfarrer. Klein Carrie hat ihr pinkfarbenes Kleid an und eine Haube auf dem Kopf.
Hör auf, ich fang gleich an zu heulen. Halt die Klappe.
Gut, ihr seid schon auf. Ich langweile mich ganz furchtbar. Ich dachte, wir fahren ein bisschen rum, so wie wir es früher gemacht haben, bis ich eingenickt bin.
Das geht nicht, Dad. Wir gehen in die Kirche.
Was gibt's da, Wink?
Es ist Sonntag, Arthur. Da gehen die Menschen in die Kirche.
Wenn du mit Menschen Vollidioten meinst.
Das war eine unverschämte Bemerkung. Ich nehme meine Kirche sehr ernst, Arthur.
Wie du meinst. Und einen schönen Gruß an den Weihnachtsmann.
Ja, zuerst Carrie, dann auch ihr Ehemann werden dann zu begeisterten Betern. Sie beten allerdings für relativ profane Dinge wie runtergesetzte Gucci-Schuhe oder den Sieg der Knicks und so. Auf jeden Fall, 2000 Jahre Kirchengeschichte oder 2000 Jahre nach Christus spielt die Kirche für die meisten Menschen nicht mehr eine wirkliche Rolle. Sie spielt in der gleichen Liga wie der Weihnachtsmann. Pater McAndrew ist ein ganz netter Kerl, taucht immer sehr positiv auf in diesen Serien. Aber das bedeutet noch lange nicht, dass die Heffernans regelmäßig zur Kirche gehen. Die meisten Bürger unseres Landes, denke ich, haben selbstverständlich nicht den Eindruck, dass durch die Kirche ein lebendiger Gott seine Story in dieser Welt vorantreibt. Die Story schlechthin, die Geschichte, die den Verlauf der Menschheit, von dem der Verlauf der Menschheit abhängt. Wenn das so wäre, dann wäre das, was durch die Kirche passiert, was in der Kirche passiert, für jeden extrem relevant. Finden die Leute aber nicht. Finden die meisten Leute nicht. Gottes Geschichte, so ist das harte Urteil, scheint in der Kirche irgendwie nicht greifbar. Für viele nicht. So, jetzt schauen wir uns das Gebet an, was Johanna vorhin vorgelesen hat. Das Gebet, was Jesus gebetet hat, kurz vor seinem Tod. Denn es ist ein Gebet für uns, für die Kirche. Obwohl er das Wort nicht benutzt, ne? Aber für seine Jünger betet er und für die durch diese Jünger zum Glauben kommen werden. Und das Gebet von Jesus ist sozusagen eine Art Testament, eine Art, ja, wo er so seine Hoffnung formuliert auf das, was die Kirche in der Welt sein wird, wie die Story weitergehen wird. Und er formuliert da drin so drei große Hoffnungen, man könnte auch sagen drei große Sorgen, drei große Bitten. Und die werde ich jetzt mal so ein bisschen rausdestillieren. Und dann werden wir an diesen drei großen Bitten sozusagen mal messen, was wir heute haben. Die Kirche messen daran. Und ich hoffe, danach verstehen wir ein bisschen besser, was los ist. Und vielleicht kommen wir dadurch auch zu einer Antwort, wie und ob man noch glauben kann, dass die Story weitergeht, dass das immer noch Gottes Story ist. So, es ist ein langes Gebet, deswegen lese ich es jetzt nicht nochmal vor, sondern ich fasse das so ein bisschen zusammen. So, ihr habt es eben gehört und vielleicht noch ein bisschen im Ohr. Wenn man den Anfang dieses Gebetes liest, dann könnte man sagen, Jesus schließt so ein bisschen verbal seine Mission ab. Er sagt so in meinen Worten, Vater, die Mission ist erfüllt, ich habe den Menschen dich vorgestellt, ich habe einen kleinen Haufen Leute, in die ich 3 Jahre investiert habe, ich habe ihnen beigebracht, wer du bist, sie haben das verstanden, sie haben erkannt, wer ich bin und sie haben erkannt, dass das Leben von dir durch mich zu ihnen kommt. Ewiges Leben, dass man das Leben finden kann. So. Und sie glauben meine Worte, sie glauben, dass meine Worte deine Worte sind und sie sind in der Lage, diese Worte weiterzugeben. So in etwa, sagt er. Und dann fängt er an, für diese Freunde zu beten. Und er hofft mal, platt gesagt, dass sie alleine klarkommen werden in der Welt. Wenn er nicht mehr da sein wird, nicht mehr körperlich anfassbar da sein wird. Er betet, dass sie die Story weiterführen. Wodurch? Er sagt, indem dieser Haufen Leute eins bleibt, untereinander eins bleibt, mit Gott eins bleibt, Einheit. Das ist der erste Punkt. Jesus betet um Einheit. So würde die Story Gottes vorwärts kommen. Im Prinzip sagt er, bisher war das leicht, ne? Also bisher habe ich dafür gesorgt. Bisher war sozusagen Trainingslager, der Teamchef war auf dem Platz, er hat seine Leute immer wieder auf das Ziel ausgerichtet, er hat ihnen zum 100. Mal erklärt, was die Abseitsfalle ist und so. Aber jetzt müssen sie allein aufs Spielfeld. Bald werden sie die Kirche in der Welt sein. Bald wird alles von ihnen abhängen und Jesus betet zu Recht. Denn wenn er sich in seiner Mannschaft umguckt, wow, da kann schon einiges schiefgehen, wenn er sich das so anschaut. So, seine Sorge ist, sie könnten die Einheit verlieren untereinander. Die Mannschaft könnte auseinanderfallen und das würde sie gewaltig schwächen. Seine zweite Sorge ist dann, diese Welt wird sie nicht mögen. Johann hat vorgelesen, diese Welt wird sie hassen. Er erlebt das gerade oder ein paar Tage später dann am eigenen Leib. So, die Welt wird sie hassen. Je deutlicher sie die Geschichte Gottes vorantreiben, je deutlicher sie meine Worte weitergeben, desto mehr Hass werden sie auf sich ziehen. Und seine Sorge ist, oder er bittet dafür, dass sie das nicht aufgeben lassen wird. Er betet nicht, dass alles easy wird. Er sagt sich nicht, nimm sie raus aus der Welt. Das ist zu gefährlich da unten. Aber er betet, dass sie bewahrt werden. Er betet, dass die Bewegung der Kirche nicht untergehen wird. Und darin klingt also an, sie ist eine Bewegung, die gefährdet ist, unterzugehen. Er betet nicht um eine Erfolgsstory. Er betet um, und das ist mein zweiter Punkt, ums Überleben. Ums Überleben. Und dann die dritte Bitte, heilige sie in der Wahrheit. Das ist schon das dritte Stichwort, Wahrheit. Heilige sie in der Wahrheit heißt so viel wie Gott, Jesus hofft, dass die Wahrheit diese Menschen bestimmen wird. Oder vielleicht, dass das Leben dieser Menschen durch Wahrheit verändert wird. Oder dass das Leben dieser Menschen der Kirche Wahrheit widerspiegelt, wahrhaftig ist. Jesus weiß, die Kirche muss ein Ort sein, wo die Wahrheit regiert, die Aufrichtigkeit, die Ehrlichkeit, die Echtheit. Es gibt genug Lüge auf dieser Welt, genug Wege, die wahr scheinen, aber ins Dunkel führen. Die Kirche muss der Ort sein, wo man Wahrheit finden kann. Wahres Leben, wahres Menschsein. Nicht so rechthaberische Wahrheit, sondern mehr befreiende Wahrhaftigkeit. So, das sind diese drei Punkte. Im letzten Abschnitt dann formuliert Jesus die Bitten nochmal so ähnlich, nur jetzt bezogen nicht nur auf die er da vor sich hat, sondern auf die, die durch sie zum Glauben kommen werden, also für uns. Er betet für die Kirche. Und er betont dann in diesem letzten Abschnitt nochmal den Punkt, der ihm anscheinend am wichtigsten ist, nämlich den ersten, die Einheit. Und da beschreibt er es mit einem anderen Wort, mit Liebe. Liebe untereinander und mit Gott. Er sagt, bewiesen wird die Story Gottes den Menschen durch die Liebe. Die Liebe wird diese Story bewahrheiten. Die Liebe, die durch die Menschen von Gott zu den Menschen kommt. Ja? Daran, ob die Kirche lernt, miteinander anders umzugehen, daran wird man merken, ob hier wirklich Gott sein Reich baut oder nur Menschen. Jesus betet also, dass die Liebe der Kirche zu Gott nicht erlischt, Einheit zwischen Gott und Kirche, und dass die Liebe der Kirche untereinander nicht erlischt, Einheit zwischen den Menschen, und dass die Liebe zu den Menschen kommt. So, weil er die Liebe als die stärkste verändernde Kraft in dieser Welt kennt. Und das sind also diese drei Punkte, Einheit oder Liebe, Überleben und Wahrheit. Und jetzt, ich weiß nicht, was denkt ihr, hat Gott dieses Gebet erhört? Ein großer Traum vor 2000 Jahren, aber was ist heute 2000 Jahre später? Wir messen jetzt mal die Kirche an diesen drei Punkten. Und das ist natürlich arrogant, ne? Die Kirche daran zu messen. Vor allen Dingen, wenn man nicht beteiligt war an dem, was irgendwann mal passiert ist. So, es ist arrogant, die Kirche zu beurteilen. Das kann man eigentlich wirklich nur machen, wenn man sich selber sagt, ich bin ein Teil davon. Und ich nehme mich da nicht selber raus. Ich schimpfe nicht über die anderen, sondern wenn, dann über mich. Und dann schauen wir mal hin und vielleicht werden wir ein bisschen besser sehen, warum die Geschichte der Kirche manchmal der Geschichte Gottes so wenig ähnlich sieht. Und dann glaube ich aber auch, dass wenn wir genauer hinsehen, dass wir die Geschichte Gottes in der Kirche doch wiedererkennen werden. Also, der erste Punkt, Einheit. In den letzten 2000 Jahren hat sich die Kirche in unzählige Zweige aufgeteilt. Ne? Man könnte ein schönes Bild nehmen, um das Ganze ein bisschen positiver zu sagen, wie so ein Baum. Ja? Ein Stamm, aber dann viele Äste. Sieht schön aus. Ja, aber ja, da ist eine gemeinsame Wurzel, aber wir haben unzählige Ausprägungen entwickelt. Und da gibt es katholisch, evangelisch, protestantisch, charismatisch, pfingstlerisch, freievangelisch, lutherisch, orthodox, koptisch, anglikanisch, was immer. So, und jetzt, ja, muss man sagen, die meisten dieser Kirchen sind nicht entstanden, weil man dachte, hey, da gibt's noch eine gute Idee, sondern mehr durch Abspaltung, durch Streit an irgendeinem Punkt. Und bis heute gibt es Grabenkämpfe einiger sturer Hardliner, sage ich mal, auf allen Seiten, die irgendwie nicht begriffen haben, dass die Erde sich weitergedreht hat und dass eigentlich der Kurs längst, so empfinde ich das, wieder Richtung Einheit geht. Aber gut, es gibt diese Zersplitterung, die Jesus befürchtet hat. Und diese Uneinheit hat die Kirche zweifellos geschwächt. Es wäre, glaube ich, aber zu kurz gedacht zu sagen, jeder dieser neuen Zweige, die da entstanden sind, war von Übel. Im Gegenteil, man muss sagen, jeder dieser Zweige ist entstanden, weil da ein Missstand in der Kirche war und weil Leute gesagt haben, damit können wir nicht mehr leben, wir ändern was. Ja? Also, ich habe so gedacht, so um es an einem politischen Beispiel deutlich zu machen, die Grünen, wann sind die entstanden? Weiß ich nicht, 70er oder so? Ich bin nicht so fit in Politik, aber sagen wir mal, die 70er waren es. Wahrscheinlich doch durch einen Missstand, nämlich, da kümmert man sich in der Politik zu wenig um Ökologie. Leute sehen das und gründen diese Kirche, diese Partei, die Grünen. So, ich sage jetzt mal so, ich weiß nicht, wie viele Leute hoffen würden, dass die Grünen uns allein herrschend regieren. Ich weiß nicht, ob das gut gehen würde. Das würde genauso wenig gut gehen, wie wenn das die Gelben, Schwarzen oder Roten täten. Aber als eine Kraft, die diesen Missstand erkennt und dieses Ding hochhält, sind sie unglaublich wichtig im Gefüge der Parteien. Vielleicht kann man sagen, ist das ein bisschen ähnlich, wenn man die Unterschiedlichkeit der Kirchen anschaut. Ich glaube, dass die Kirche dabei ist, in ihrer Unterschiedlichkeit ihre Stärke zu erkennen und das Verbindende zu betonen und zu sehen, wir brauchen das alles und das Verbindende ist unser Auftrag, wir müssen dieser Welt dienen. Wir müssen dieses Land regieren, politisch jetzt übertragen, ja? So, vielleicht kann man also die Kirche nicht nur mit einem Baum vergleichen, die sich so in verschiedene Äste verzweigt, sondern auch mit einem Fluss, der aus verschiedenen Bächen wieder ein Strom wird. Und ich meine damit nicht, dass die Kirche irgendwann wieder eins wird, in dem Sinne, dass es nur eine Denomination gäbe. Ich glaube, das würde ich gar nicht gut finden. Man kann auch Einheit haben, ohne Gleichheit zu haben. Totale Gleichheit. Okay, bei diesem Punkt will ich mich gar nicht so weit aufhalten, weil ich den gar nicht so wahnsinnig schmerzhaft finde in dieser Frage. Schmerzhafter finde ich die Frage, kommt durch die Kirche wirklich eine Liebe in die Welt, die man ja fast nicht übersehen kann? So wie Jesus das formuliert, ne, in seinem Gebet. Ist da wirklich Liebe in die Welt gekommen, die sozusagen derartig nicht von dieser Welt ist, dass Leute aufmerksam werden und sagen, hey, hier erlebe ich Gott. So, und wenn man das fragt, dann fallen einem natürlich immer diese ganzen extremen Verirrungen der mittelalterlichen Kirche ein. Ne? Kreuzzüge, Hexenverbrennungen oder das Schweigen der großer Teile der Kirche im Dritten Reich zu dem, was da passierte. Ne? Oder gewaltsame Christianisierung anderer Völker oder die Skandale um Priester und kleine Jungs und alle diese Dinge. Ultrastrenge klösterliche Erziehung, wegen dem heute Leute irgendwie bei Psychiatern auf der Couch liegen. All diese Dinge, und dann wird man irgendwie wütend auf die Kirche. Wütend darüber, dass man an der Liebe der Christen oft gerade nicht erkennt, dass hier Gott seine Geschichte schreibt. Und wenn doch, dann mag man diesen Gott nicht. Das kann man alles sehen. Und dann sehe ich aber, wenn ich länger nachdenke und genauer hinschaue, trotzdem in all dem einen roten Faden tatsächlich gelebter, ich sage jetzt überirdischer Liebe, durch all die Jahrhunderte der Kirchengeschichte. So, dann lese ich von Missionaren, die tatsächlich die Fremden, damals noch Wilden genannten, nicht kolonialisieren oder zwangstaufen wollten, sondern die dahin gehen aus einer echten Liebe für diese Völker und die dafür ihr Leben riskiert haben, weil Kannibalenlieben manchmal schwierig war. So. Leute, die aus Liebe ihr Leben dort ließen. Oder ich sehe die Entstehung der Klöster im Mittelalter, wo Gemeinschaften entstehen, weil Missstände in der Kirche sind, weil man vielleicht mit der Gottlosigkeit oder der Korruption innerhalb der Kirche nicht mehr klarkommt und sagt, das spiegelt nicht Gottes Liebe wider. Wir müssen anders leben, wir müssen radikaler leben, wir verzichten, wir machen ernst. Und dann entstehen solche klösterlichen Gemeinschaften und da, wo sie entstehen, kann man oft beobachten, blüht das Leben auf. Schulen entstehen, Bildung entsteht, Handwerk, Arbeitsplätze, kulturelles Leben, Krankenhäuser. Da entsteht etwas, was gut ist für die Welt. Die Klöster oder die irischen Mönche, die sich da im dritten, zweiten, dritten, vierten Jahrhundert, ich weiß nicht genau wann, mitten unter die barbarischen Germanen wagen. Und heute bewundern wir sie in Stein gemeißelt auf der alten Mainbrücke. Aber für uns sind das nur irgendwelche alten Heiligen, damals oft von radikaler Liebe getriebene Menschen. So. Oder ich sehe die Kirche in der Ex-DDR sehr, sehr unterdrückt in diesem Regime und trotzdem voller Liebe für ihr Land und sie setzen eine friedliche Revolution in diesem Land um. Die Kirche. Ich sehe Menschen in der Kirche, die sich gegen die Sklaverei einsetzten. War das Wilberforce, glaube ich? Oder Apartheid, Mandela, ne? King, Luther King. Oder ich sehe einen kleinen Teil im Dritten Reich, einen kleinen Teil der Kirche, einen mutigen Teil der Kirche, die sich die bekennende Kirche nannten, die oft dafür im KZ landeten, weil sie in den Widerstand gingen. Bonhoeffer. So, und dann sehe ich mir noch viel näher einzelne Christen, so, die aus Liebe die Welt verändern oder das so wenigstens versuchen, unzählige Christen. Ich habe überlegt, wen könnte ich denn jetzt da nennen? Ich nenne mal ein paar ganz verschiedene. Einen, wo ihr vielleicht sagt, na ja. Aber als Horst Köhler da weinte, als diese Amokläufer da, bei der Beerdigung nach diesem Amoklauf, irgendwie habe ich gedacht, hey, da siehst du ein bisschen von der Liebe Gottes durch diesen Politiker. Kann man das sagen? Oder Bono, oder ich glaube, die Kenner sagen Bono, aber das klingt so blöd, finde ich, von U2, ne? Hat mit der Kirche seine Probleme, bekennt sich aber zu dieser Story Gottes durch Christus in dieser Welt und kämpft gegen AIDS und tut etwas. Oder eine Frau, die nicht so bekannt ist, Sabine Ball, erst kürzlich verstorben, eine alte Dame, früher Millionärsgattin, Hippie-Braut, sag ich mal, gründet in Dresden auf ihre alten Tage eine kleine Initiative für Kinder, eine soziale Arbeit, schlappt jeden Abend durch die Straßen ihrer Stadt, gerade durch die Viertel, wo die Kneipen sind und die Szene sich trifft, weil sie die Menschen liebt, unabhängig davon, was sie so an äußerer Schale sieht. Und zu ihrer Beerdigung kamen Tausende. Und noch ein ganz kleines Beispiel. Kürzlich spreche ich mit einer jungen Frau in einem schweizerischen Bergdorf, die dort lebt und die eine schwere Zeit hinter sich hat, gesundheitlich, heftige Schmerzen über Jahre, dann endlich Operation und so weiter. Und das macht Schwierigkeiten mit überhaupt den Haushalt aufrechtzuerhalten. Kurz nach der OP ist sie ziemlich platt. Und dann hält auch noch der kleine Sohn seine Hand in die Schneefräse. Sowas passiert auch nur in schweizerischen Bergdörfern, ne? So, auf jeden Fall sozusagen eine schwierige Situation. Und an demselben Tag steht ihre Mini-Church vor der Tür und sagt, wir werden für dich kochen, wir werden für dich putzen und tun das die nächsten Wochen. Und diese kleine Geste, sie sagt, ich habe das erste Mal irgendwie erlebt, was es für ein Glück ist, dass ich Kirche kenne, dass diese Leute hier meine Kirche sind. So, und dann denke ich, wenn ich so kleine oder große Geschichten höre, natürlich geht die Story Gottes unübersehbar weiter. Sie ist ja da. Ah, nein, man kann sie schon übersehen. Aber wenn ich auf sie stoße, ist sie für mich unübersehbar. Menschen, die Liebe leben. Und dann wird Glaube auch nicht mehr das abstrakte Gedankengebäude. Dann hat das direkt mit meinem Leben zu tun. So, also, ich sehe Jesu Bitte um Einheit gefährdet durch die Kirchengeschichte. Und wenn ich genauer hingucke, sehe ich sie in so einem kleinen roten Faden durch die Kirchengeschichte doch realisiert. Da ist doch dieser Leib Jesu zum Anfassen auch heute noch da. Okay, er hat überlebt. Und damit sind wir beim zweiten, beim Überleben. Schöne Überleitung. Zweiter Punkt, Jesus betet, dass die Kirche überleben mag. Nun, sie hat überlebt bis heute. Dass die Kirche eine triumphale Erfolgsstory werden würde, das hat Jesus nicht erwartet. Darum hat er auch nicht gebetet. Er hat gebetet, dass sie im Hass der Welt nicht untergeht. Und das ist sie nicht. So, und jetzt könnte man sagen, da, wo die Kirchengeschichte doch eine Erfolgsstory wurde, das ist jetzt ein bisschen heiß, was ich jetzt sage, aber da, wo die Kirchengeschichte doch zu einer Erfolgsstory wurde, wo sie nicht mehr um ihr Überleben kämpfen musste, wo sie nicht die kleine Untergrundbewegung war, sondern die große, mächtige Kirche, da wurde ihr manchmal genau das zum Verhängnis. Und die Story Gottes geriet ins Stocken. Kaiser Konstantin, 4. Jahrhundert, macht aus der bisher verfolgten christlichen Kirche, unterdrückten christlichen Kirche, die Staatsreligion. Und damit beginnt der Aufstieg der Kirche. Und das ist jetzt das Heiße, was ich sage, was ich einfach mal so behaupte. Manchmal hat man das Gefühl, damit begann aber auch ein bisschen der Abstieg des Reiches Gottes. Vielleicht ist das pauschal, aber ich sage es jetzt einfach mal so. Jedenfalls kann man sehen, dass Macht der Kirche oft nicht gut tut. Das kann man sogar sehen, wenn eine Kirche erst 3 Jahre alt ist und immer größer wird, so wie diese, 6 Jahre alt. Ja? Also Macht ist eine schwierige Sache in der Kirche. Macht hat der Kirche nicht gut getan. Das, was im Mittelalter an Unrecht verbrochen wurde, was ich da vorhin aufgezählt habe, das hat eigentlich alles mit ihrer Macht zu tun. Mit der Versuchung, das Reich Gottes nicht mehr mit Liebe und mit einem schwierigen, kleinen, schwachen Weg zu erreichen, sondern durchzusetzen, sondern durch Gewalt, durch Macht durchzusetzen. Macht und Größe und Reichtum ziehen außerdem immer eine Menge Falschheit an, eine Menge Heuchelei, Menschen mit falschen Motiven, ziehen Versuchungen an, denen die aufrichtigsten Christen und Päpste manchmal wieder liegen. So, Jesus hatte nicht gehofft, dass die Kirche mächtig wird. Er hatte nicht gebetet, dass die Kirche mächtig wird. Er hatte eher eine verfolgte Minderheit vor Augen, die gehasst wird, und er betet, dass sie darin stark bleiben können. Und das Verrückte ist, wenn man das jetzt sich mal anschaut, da, wo die Kirche heute keine Macht hat, und sie hat auch in unserem Land, ist ja nicht mehr das, was sie mal war vor 500 Jahren, ne? Aber in den Ländern, wo sie wirklich keine Macht hat, wo sie die gehasste Kirche ist, da hat sie oft mehr verändernde Kraft als hier. Und eigentlich ist das in vielen Ländern die Realität der Kirche heute. Nicht das, was wir hier erleben, sondern das, wo Kirche gehasst wird. 90% aller Menschen, die religiös verfolgt werden, aus irgendeinem Grund, zu irgendeiner Religion gehören, jedenfalls aufgrund ihrer Religion verfolgt werden. 90% dieser Menschen sind Christen. 90% der Menschen, die dafür sterben oder mindestens im Untergrund leben müssen. In vielen Ländern wird die Kirche gehasst, aber gerade das gibt ihr dort eine Kraft und macht sie glaubwürdig. Man sagt das ja so, das Blut der Märtyrer ist der Same der Kirche. Das Blut der Märtyrer ist der Same der Kirche. Oft wächst die da am schnellsten. Ich war so zusammen auf so einem Kongress mit Chinesen und die Chinesen leben, die chinesische Kirche lebt weitgehend im Untergrund. Und irgendwie denkt man dann als Europäer, das war so ein Setting, wo man so füreinander betete und so, denkt man, hey, wir Europäer, wir müssen natürlich für die Chinesen beten. Und plötzlich merke ich, dass wir denen wirklich leid tun. Sie sagen, Mensch, bei euch ist die Kirche am Boden. Lasst uns für Europa beten. So war das von diesen Ländern, weil dort die Kirche zwar verfolgt ist, aber eine unglaubliche Kraft hat. Ich nehme an, die Kirche wird auch hier an Macht verlieren. Massenaustritte, dies bringt dann finanzielle Probleme mit sich. Kirchengebäude werden verschenkt. Vielleicht liegt da drin auch eine Chance in all dem. Vielleicht liegt darin die Chance, weil die Christen in Deutschland werden nicht bereit sein, zu leiden, ich sag's mal stark, aufgrund ihrer Tradition oder aufgrund irgendeiner Religiosität. Um das aufrechtzuerhalten, leidet man nicht. Aber vielleicht werden sie bereit sein, für echten Glauben zu leiden. Vielleicht dafür, dass die Story Gottes tatsächlich weitergeht. Und das würde die Story Gottes wieder glaubhaft machen. So, also wenn die Kirche wieder um ihr Überleben kämpft, dann zeigt sich, ob das, was wir hier machen, ob das nette Spiritualität ist oder befreiende Wahrheit. Ich hoffe nicht, dass wir wieder zu dieser schwachen Kirche werden, ne? Ich will das nicht. Wer will das schon? Aber vielleicht wäre es das, was die Kirche stärker macht. Mindestens scheint mir das im Gebet Jesu so zu sein. So, der letzte Punkt, Wahrheit. Das ist besonders schlimm. Das ist besonders schlimm, wenn Menschen innerhalb der Kirche Unwahrheit entdecken, Skandale, irgendwelche Dinge, die auffliegen, Lügen. So, dann kann man natürlich versuchen zu sagen, ja, das sind ja nur die Menschen, ne? Da sollte ich jetzt nicht direkt auf Gottes Wahrhaftigkeit schließen, aber das ist nicht leicht. Es ist trotzdem schwer. Also im Bild gesprochen, wenn ein Ehetherapeut dir erzählt, wie du deine Ehe retten kannst, und dann kommt raus, dass er seit 10 Jahren seine Frau betrügt, dann ist das, was er dir erzählt hat, immer noch irgendwie wahr vielleicht. Aber dann hast du es echt schwer, das zu glauben, wenn du das Gefühl hast, naja, er glaubt es selber nicht. Oder hat es mindestens selber nicht umsetzen können. Also, wenn Christen dich enttäuschen, dann ist es schwer, nicht auch vom Glauben zu enttäuscht zu sein. Ich glaube, dass man das trennen kann, aber leicht ist es nicht. Wenn geistliche Leiter dein Vertrauen missbraucht haben und dich manipulieren, dann ist es schwer, diese Erfahrung nicht auch auf Gott zu übertragen. Dann fragt man sich schnell, ist in der Kirche, ist das im Prinzip dasselbe wie so vieles andere in der Welt? Irgendwie nur Betrug, Clownerie, eine Art Droge, ja, sie hilft dir, das Leben irgendwie leichter zu finden, solange du nicht so genau nachfragst. So. Gleichzeitig aber kann die Wahrheit, wenn Wahrheit ans Licht kommt, kann das eine unglaubliche befreiende Wirkung haben. Ich erinnere mich an einen Leiter, zu dem man wirklich aufschaute, älterer Mann schon. Er war Alkoholiker, seit Jahren. Keiner wusste das so. Und das war ein wirklich guter Mensch. Die Menschen liebten diesen Mann. So, und gerade das macht es ihm schwer, zu dem zu stehen, was eigentlich los ist. Dass er ein fettes Problem hat. Und dann fliegt das auf irgendwann, wie das meistens ist. So, und seine Ehrlichkeit, dann damit umzugehen, war irgendwie entwaffnet. Ein irgendwie augenscheinlich immer so starker Mensch sagt plötzlich, ich habe einen Kampf verloren und ich bin schwach. Und so ist es. Und Tränen fließen. Und als Reaktion erfährt er Sympathie, Unterstützung, Hilfe und ein eher gestärktes Vertrauen. Wahrheit, wenn sie ans Licht kann, kann unglaublich befreiend sein. Aber weh tut sie. Die Kirche ist leider voller Menschen und wir Menschen, wir haben das schwer mit der Wahrheit, weil sie oft so hässlich ist, wenn wir sie zeigen würden. Weil es auch in der Kirche die Angst vor Gerede gibt. Weil, man kann sich sagen, das müsste doch nicht so sein, aber die gibt es trotzdem. Weil jeder glaubt, er sei der einzige Versager, weil jeder glaubt, er sei der einzige Zweifler, der einzige Abhängige, der einzige weiß ich was. Der einzige, der ein Doppelleben führt. Und dann spielt man dieses Spiel, weil man da glaubt, man müsste es spielen. Gar nicht oft, glaube ich, gar nicht mal in böser Absicht. So, und dann kommt Unwahrhaftigkeit dabei raus. Und irgendwann spüren die Menschen das in der Kirche. Man riecht das fast, das hängt in der Luft. So, diese Sache mit der Wahrheit wird ein Kampf bleiben. Ich denke, zwei Dinge wären da wichtig. Das erste, du solltest tatsächlich die Wahrheit Gottes und die Wahrheit seiner Geschichte nicht abhängig machen von der Wahrhaftigkeit von Christen. Also deswegen habe ich diesen Clip gezeigt, wo Carrie ganz zum Schluss ja noch eine Erfahrung macht, die über das hinausgeht, was sie eigentlich so in der Kirche erwartet. Ne? Sie macht eine Erfahrung direkt mit Gott. Zum Glück sind die Christen nicht die einzigen, die auf diesem Planeten die Kirche die Story Gottes schreiben, ne? Sondern das macht Gott immer noch selber. Also, wenn du dich von Christen betrogen fühlst, dann frag dich, ob du trotzdem weiter nach Gott suchen könntest. Und Gebet, wie Carrie das tut, ist nicht der schlechteste Weg. Und Gott ist immer der Anwalt für Wahrheit und immer wieder bringt er das auch ans Licht, auch innerhalb der Kirche. Also such Gott, das wäre das eine, und dann sei gnädig mit den Menschen. Meistens, wenn wir von etwas schockiert sind, dann merke ich selber, ich bin auch nicht besser. Vielleicht nicht gerade an diesem Punkt, aber an einem anderen. Und das macht mich ein bisschen gnädiger mit dem, was manchmal bei anderen für fürchterliche Wahrheiten ans Licht kommen. Wenn du den Blick irgendwie veränderst von dem Kritiker der Kirche hin zu dem, der sagt, ich bin ein Teil der Kirche, dann wirst du schnell auch kleinlaut. Es ist viel leichter, Fehler zu sehen, als Fehler selber nicht zu machen. So. Wenn wir also die Wahrheit in der Kirche vermissen, jetzt komme ich zum Schluss, dann gibt es die Chance, daran was zu ändern, indem du selber wahrhaftiger wirst. Oder wenn du die Liebe in der Kirche vermisst, dann gäbe es die Chance, etwas daran zu ändern, indem du selber anders lebst. Deswegen gebe ich jetzt euch heute eine Frage mit nach Hause. Das ist ein bisschen fies, eine Frage zu beantworten, aber eine andere mitzugeben, aber vielleicht ist es auch gut so. Die Frage, ich habe sie mal so in der Ich-Form formuliert, bringe ich die Story Gottes mit dieser Welt eigentlich voran? Bringe ich sie eigentlich voran oder halte ich sie mit meinem Leben auch ein bisschen auf? Bist du ein Mensch, durch den die angegriffene Story Gottes, denn sie wird eine angegriffene bleiben, wenn man Jesus glaubt, ne? Bist du ein Mensch, durch den sie überlebt? Gehörst du zu diesem roten Faden, der sich da durchzieht? Oder siehst du bei dir selber auch Verhalten, das die Story aufhält, weil Wahrheit und Liebe und naja, in meinem Leben. Also verstehst du, was ich meine? Siehst du da bei dir Dinge, die eigentlich der Geschichte auch nicht so gut tun? Wenn du dich selbst als Teil der Geschichte Gottes siehst oder sehen willst, wenn du sozusagen merkst, hey, Jesus hat ja für mich gebetet damals, Johannes 17, dann ist die Frage, wo könnte sich dieses Gebet sich in deinem Leben erfüllen? Wo könnte sich dieses Gebet in deinem Leben erfüllen?
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.